«Alles klar Amerika» wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Ab 8. Mai im Kino.
My name is Ernest Cole.
Ernest Cole, Lost and Found.
I was born March 21st, 1940, in Pretoria, South Africa.
Geschichte von einem fast vergessenen Fotograf, von einem, der Bilder gemacht hat, die heute aktueller denn je sind.
Despite the dangers, I photographed apartheid without stopping.
In den 60er Jahren hat der Südafrikaner Ernest Cole als einer der ersten den Alltag in der Apartheid in bahnbrechenden Bildern festgehalten. Und später, im Exil, die Rassendiskriminierung in den USA.
I tried to find meaning.
Sein Werk hat lange als verschollen gegolten, bis vor wenigen Jahren plötzlich 60'000 Fotonegativ in einem Banksafe auftaucht sind.
But exposing the truth had a price.
Alle Infos zu Ernest Cole, Lost and Found, auf trigon-film.org.
This week, Trump signed an executive order titled Restoring Truth and Sanity to American History, an order aimed at eliminating what President Trump calls improper ideology from the American historical narrative, including at our museums, national parks, and monuments. The executive order reads in part, over the past decade, Americans have witnessed a concerted and widespread effort to rewrite our nation's history, replacing objective facts with a distorted narrative driven by ideology rather than truth. Our nation's unparalleled legacy of advancing liberty, individual rights, and human happiness is reconstructed as inherently racist, sexist, oppressive, or otherwise irredeemably flawed.
Tina, was hören wir da?
Das ist der amerikanische Fernsehsender MSNBC zum Thema von einer neuen Anordnung von Donald Trump, dass die amerikanische Geschichte wieder der Wahrheit angepasst werden, was auch immer das heisst. Und das soll auch in den Museen, Nationalparks und Denkmälern passieren.
Es ist Mittwoch, der 7. Mai 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, Tina Kempin-Reuter zu begrüßen. Tina ist Professorin für Politikwissenschaft in Birmingham, Alabama. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Tina, der Präsident Trump hat angeordnet, dass die Geschichte der USA anders dargestellt werden soll. Wir haben es gerade am Anfang gehört. Er hat gesagt, dass die Darstellung der US-Geschichte, wenn wir sie jetzt haben, nicht der Wahrheit entspreche und darum müsse neu geschrieben werden. Was ist dein Eindruck? Gibt es da tatsächlich ein Problem?
Nein, nicht wirklich. Also, der Trump hat da verlauten lassen, dass eine unangemessene Ideologie vorhanden sei, die die amerikanische Geschichte verzerre. Und das ist jetzt ein Zitat. Das beispiellose Erbe von unserer Nation, Freiheit und individuelle Recht und menschliches Glück voranzubringen, umdeutet werde als von Natur aus rassistisch, sexistisch, unterdrückerisch oder sonst auf andere Weise unheilbar fehlerhaft. Und darum soll jetzt eben, wie gesagt, die Geschichte umgeschrieben werden, was in meinen Augen natürlich eigentlich falsch ist.
Was hat der Trump genau vor?
Also er bezieht sich da auf seine Ablehnung von der kritischen Auseinandersetzung mit Rassismus, Sklaverei und sozialer Ungleichheit. Er will eigentlich Geschichte wieder auf die Weissgeschichte, also auf die europäische Geschichte, die Besiedlung von Amerika durch Europäer ursprünglich fokussieren. Und das Ziel ist eigentlich, gemäss dem Trump die patriotische Erziehung zu fördern und die linke Ideologie natürlich alles in Anführungszeichen aus Schulen und Institutionen zu verbannen. Also es ist generell die Frage, oder wer sind wir als Amerikaner und wer ist tatsächlich Amerikaner und Amerikanerin, also kulturell, politisch und historisch, und das ist zunehmend umkämpft.
Ja, das führt natürlich unweigerlich zu der Frage, wem die USA eigentlich gehören.
Ja, das ist jetzt genau die Frage, die uns beschäftigt. Also seit den 1950er und 60er Jahren ist eigentlich eine Aufarbeitung passiert in der Geschichte, die nicht ausschließlich auf die weisse und europäische Geschichte geschaut hat, sondern eben auch andere Geschichten, wie jetzt die von Schwarzen oder auch die von Ureinwohnern von Amerika, führen bringt. Und für Donald Trump ist jetzt das eben genau die falsche Richtung, oder? Er hat schon in der ersten Administration aktive Versuche unternommen, die Geschichte wieder umzuschreiben. Und eigentlich sind so im Zentrum sind zwei, in meinen Augen, gefährliche Narrative. Also, erstens, Amerika sei von Natur aus ein weisses Land und zweitens ein christliches Land. Und das ist beides nicht nur historisch verkürzt, sondern eben auch politisch instrumentalisiert.
Ja, aber trotzdem, ich meine, die USA sind 1776 gegründet worden von Amerikanern, die sich von der britischen Kolonialmacht, der britischen Krone natürlich losgesagt haben. Ist die Gründung nicht ursprünglich vor allem von Weissen und von Christen durchgeführt worden? Ich meine, es sind weisse christliche Pilger gewesen, die 1620 mit dem Schiff Mayflower in der neuen Welt angekommen sind.
Ja, genau. Also, wie du sagst, oder? Eigentlich ist die USA 150 Jahre später gegründet worden. Also, die ersten weissen Siedler, die da in den 1610er und 20er Jahren gekommen sind. Die Gründung der USA ist erst 150 Jahre später. Und die Idee, dass Amerika vorher leer war oder nur von Wilden bewohnt, also in Anführungszeichen natürlich, wie das oft in der eurozentrischen Geschichte der USA dargestellt wird, ist ganz klar falsch. Also wie gesagt, ich sehe das auch bei meinen Kindern in der Schule, oder wo beim Thanksgiving immer mit den Pilgern geredet wird und wie schön das war, wie sich da alle gefunden haben. Die Tatsache ist, dass auch vor der weissen Gesellschaft Hochkulturen gegeben hat und dass die Gesellschaft eigentlich pluraler gewesen ist, wie die dominante Geschichtsschreibung lang dargestellt hat. Zudem muss man auch sagen, dass die Verfassung ja eigentlich die Staatsreligion verbietet. Und auch wenn Gründerväter weiss gewesen sind, also Eliten eigentlich aus europäischer Herkunft, sind viele Deisten gewesen und eigentlich nicht praktizierende Christen. Und eben, wie gesagt, es hat auch sonst ganz viele indigene Völker gegeben, versklavte Leute, also Schwarze, und dann auch religiöse Minderheiten, die ja genau drum in die USA gekommen sind, weil die Verfassung die Staatsreligion verbietet.
Die amerikanischen Ureinwohner, du hast es angesprochen, die sogenannten Native Americans, früher haben wir von Indianern geredet, sind verdrängt oder auch ausgerottet worden, wie man weiss. Geschrieben haben Geschichte von den USA, aber andere, oder?
Ja, genau. Also, die Geschichte der USA ist über weite Strecken nicht von Native Americans oder Ureinwohnern selber geschrieben worden, sondern eben von diesen europäischen Kolonisatoren und später von der weißen Mehrheitsgesellschaft. Und das hat eben wirklich tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie die Geschichte erzählt wird und wem seine Perspektiven sichtbar gemacht werden und welche eben nicht. Und es ist noch interessant, oder eigentlich die gängige Geschichte ist so ein bisschen die Erzählung von einer Erfolgsgeschichte von der westlichen Zivilisation und der Expansion auch gegenüber Richtung Westen von der USA als Fortschritt.
New Frontier ist Stichwort, oder? Neue
ja,
Grenzen.
Genau. Und da mit den Wagen und so, oder? Da gesagt hat, gibt's ja auch Filme drüber und so weiter. Und das eigentlich eben der Genozid und der kulturelle Bruch an Hunderte von indigenen Völkern so ein bisschen unter ferner Liefen abgehandelt hat. Und die Erfahrung von den indigenen Völkern, also ihre Kultur und Sichtweise auf Land und Gemeinschaft und so weiter und so fort, Zwangsumsiedlung, oder? Trail of Tears, Gewalt, Massaker und auch die systematische Entrechtung, die hat, ist eigentlich jahrhundertlang ignoriert und verzehrt worden.
Aber jetzt leben wir im 21. Jahrhundert. Gibt es ja nicht Historiker und Historikerinnen, die vielleicht sogar selber den Native Americans angehören und darum einen anderen Blick haben auf die Geschichte?
Mol, die gibt's. Und aber eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert und eben vor allem in den letzten Jahrzehnten ist die Geschichte aufgearbeitet worden. Und auch eben die Forderung ist entstanden, also nicht nur von den indigenen Völkern selber, sondern auch in der generellen Geschichte, dass eigentlich die Stimmen, die versteckt sind in der Geschichtsschreibung, mehr sollen führen kommen. Und es hat jetzt wirklich eine wachsende Zahl von indigenen Historikerinnen und Historiker, wo eben genau die Geschichte, die Gegennarrative eigentlich zur traditionellen Geschichtsschreibung bietet. Und ja, wie gesagt, also die erzählen die Geschichte von unten und auch das Bewusstsein, dass Geschichte immer wieder politisch ist, oder? Wer erzählt sie? Was für Geschichten werden überliefert? Und wer wird zum Schweigen gebracht? Das ist jetzt genau wieder im Vordergrund unter Donald Trump.
Ich weise an dieser Stelle sehr gerne auf das lesenswerte Buch von einem Schweizer Historiker hin, auf ein Buch von Aram Mattioli, wo bis vor ein paar Jahren in Luzern gelehrt hat. Das Buch heisst «Verlorene Welten, eine Geschichte der Indianer Nordamerikas 1700 bis 1910. Erschienen ist das bei Klett Cotta in Stuttgart 2017. Ein Text zu dem Buch haben wir im Begleittext zu dem Podcast verlinkt. Jetzt zurück in die Gegenwart. Im nächsten Jahr feiern die USA ja ihren 250. Geburtstag. Was ist da geplant?
Ja, Typisches und Atypisches. Also das Typische ist Kinderzeichnungen und Feuerwerk und Essays und weiss ich was zum Thema, oder was bedeutet der 250. Geburtstag. Aber es gibt auch atypische und eher trumpische Zeichen. Also eine Militärparade ist geplant am 14. Juni nächstes Jahr. Also das ist der 250. Jahrestag von der Gründung von der Armee und zufälligerweise oder eben nicht so zufälligerweise Trump auch sein 79. Geburtstag. Mit Kosten von 100 Millionen Dollar. Also, das ist so ungefähr geschätzt.
Das ist eine rechte Fete, ja.
Mhm. Ja, ja, wirklich. Und, also, das ist nur für die Militärparade. Und das ist ja eigentlich ein bisschen ironisch in meinen Augen, oder? Weil ja der Trump überall Kosten sparen will.
Offenbar geht das aber auch selbst Fox News ein bisschen zu weit. Das ist ja der Haussender von Donald Trump. Lass mal rein, was dort der Sicherheitsexperte Hall Kemper, der heisst wirklich so, er ist ein ehemaliger Offizier vom Marine Corps, zu denen Militärparade zu sagen hat.
Do military parades happen in the US?
Well, there's military parades. You know, there's military parades that happen on military bases all the time. Normally you don't see what we're talking about here. This looks like something that really is more associated with, say, Russia, Moscow, Iran, North Korea, you know, these big things where the troops go marching by and you have the tanks and then you have the helicopters come flying over and everything.
Der Sicherheitsexperte Hall Kämpfer sagt da, dass solche Militärparade in den USA eigentlich unüblich sind. Insbesondere in Washington D.C. gäbe es die Tradition nicht. Man kennt das eher aus Nordkorea oder im Iran oder natürlich aus Moskau. Es ist jetzt der 9. Mai, Tag des Sieges. Dort wird es in Moskau wiederum so eine grosse Parade geben. In den USA fänden solche Paraden, sagt der Hohlkämpfer, wenn überhaupt auf Waffenplätzen statt, auf den amerikanischen grossen Basen, wenn es beispielsweise einen Wechsel auf einem Kommandoposten gäbe.
This is very unusual, particularly in Washington, D.C., and I'm having to scratch my head as to when the last time something like this happened in Washington, D.C. on the Mall.
Tina, geht der Trump da einen neuen Weg mit den Militärparaden?
Ja, ich würde schon sagen, es ist ein Bruch mit amerikanischer und demokratischer Tradition. Wie gesagt, das sieht man in Amerika eigentlich nicht während Friedenszeiten und auch sonst, also in Demokratien gibt es die nicht. Und so wie das im Moment geplant ist, sind es über 6'000 Soldaten geben, fast 7'000 Soldaten, 150 Militärfahrzeuge und dann auch Helikopter und Waffen und so weiter. Also es hat wirklich den Charakter von einer militärischen Machtdemonstration. Und interessanterweise ist das ja schon lange ein Traum von Donald Trump. Also er hat bereits in seiner ersten Amtszeit versucht, eine Parade so zu organisieren.
Ja, man kann einfach noch darauf hinweisen, er ist auf die Idee gekommen, als er vom Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, am 14. Juli in Paris eingeladen war während der ersten Amtszeit und dort natürlich die französische grosse Parade gesehen hat, die eine grosse Tradition hat. Und das hat dem offenbar imponiert. Zurück zur eigentlichen Geschichte. Welche konkreten Massnahmen hat die Trump-Regierung vor, um die Geschichte neu zu deuten oder umzudeuten?
Also die meisten sind jetzt mit so Anordnungen. Also es hat die eine, die vom 29. Januar, wo sogenannte radikale anti-amerikanische Ideologien aus der Schule soll verbannen. Insbesondere Förderung von der Gender-Ideologie und diskriminierende Gleichheitsideologie. Also Schulen, die solche Inhalt vermitteln, riskieren den Verlust von Geld vom Bund. Und zudem sind rechtliche Schritte gegen Lehrkräfte oder Institutionen eingeleitet werden, wo die soziale Geschlechtsangleichung von Trans-Schülerinnen und Schülern unterstützen. Also die Anordnung sieht vor, dass solche Handlungen als sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen oder unbefugte medizinische Praxis ist und dass eben darum strafrechtlich verfolgt werden kann. Ein anderer Executive Order, der ist heute vom März, ist Restoring Truth and Sanity to American History. Das ist genau das, was wir am Anfang gehört haben. Und dort geht es eigentlich vor allem darum, dass die Smithsonian Institution, das sind die kulturellen Einrichtungen und Museen in Washington, wo sollen alle Ausstellungen und Programme, die als spaltend oder ideologisch unangemessen gelten unter der Trump-Administration, sollen entfernt werden. Und vor allem die, die sich um Rassismus oder eben Geschlechtervielfalt oder strukturelle Ungleichheiten konzentrieren. Und das ist sogar, also das neue Museum zur afrikanisch-amerikanischen Geschichte soll dort dabei sein. Also das ist wirklich sehr weitgehend, oder? Also, dass auch eben in diesen kulturellen Institutionen und Museen die Werte oder die Themen nicht mehr dürfen besprochen werden. Und dann als Letztes möchte ich noch schnell sagen, das ist die Wiederbelebung von der 1776 Kommission. Das ist eben der, wenn Amerika gegründet worden ist. Die hat der Trump ursprünglich 2020 gegründet und dann der Präsident Biden hat es aufgelöst. Und jetzt ist es wieder eingesetzt und das Ziel von dieser Kommission ist eben wirklich die patriotische Bildung, in Anführungszeichen, zu fördern, wo die Gründungsväter und die amerikanische Geschichte in einem positiven Licht darstellt und eben über die Themen wie Sklaverei und Völkermord an indigenen Völker wieder nicht mehr diskutiert.
Du hast das Museum in Washington erwähnt, wo die Geschichte der Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen gewidmet ist. Der Barack Obama hat seinerzeit eingeweiht. Man hat, wenn man so einen Trump zulässt und alles macht, wirklich den Eindruck, dass ihm vor allem ums Weißsein geht. Er bietet ja auch weissen Südafrikaner Asyl an, wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen in ihrer Heimat, respektive wenn sie sich angeblich verfolgt fühlen.
Ja, und die ersten von diesen weissen Südafrikaner kommen nach Alabama, habe ich jetzt gerade letzte Woche herausgefunden. Also, das passiert tatsächlich. Und das sind eben genau die Wahlkampfthemen und sehr beliebte Themen von Trump oder auch die angebliche Bedrohung durch die Einwanderung von vor allem braunen Leute, oder? Aus Südamerika und die Vorstellung vom umgekehrten Rassismus und Angst, dass Weiße zur Minderheit würden. Das ist eigentlich alles dahinter, oder? Wird alles mit einem Appell an Nostalgie verknüpft, oder? Wenn man jetzt überlegt, das Slogan Make America Great Again, also die Idee, dass früher mal besser war und jetzt das Golden Age, das hat er ja auch jetzt Michigan wieder erzählt, Chemie, oder? Das ist die Rückkehr zu einer sozial-rassistischen Hierarchie von der 1950er Jahre, und das ist nicht nur eben rassistisch, also das ist jetzt eine kleine Side-Note, sondern auch eben mit der Rolle der Frauen. Frauen, die sollen daheim sein, die sollen mehr Babys machen, oder? Das hat wirklich die pronatalistische Diskussion, wie man weisse Frauen kann dazu bringen, mehr Babys überzukommen. Und das hat natürlich genau mit der Identitätspolitik von der im Moment noch existierenden Mehrheitskultur zu tun.
Wir haben es am Anfang davon gehabt, dass der christliche, vor allem protestantische Glaube sehr wichtig ist bei der Gründung von der USA und in den ersten Jahrzehnten und auch ersten Jahrhunderten. Wie ist es heute?
Ja, die evangelikalen Christen sind eine Schlüsselwählerschaft für den Trump und auch für generell für die Republikanische Partei. Und der christliche Nationalismus verbindet sich mit dem Anspruch, die moralische Wahrheit und historische Kontinuität exklusiv für sich selber zu haben. Also, der Trump ist ja auch häufig so als Messias dargestellt oder der Nachfolger von Jesus. Oder eben, wenn ich mit Leuten rede, dann, warum sie für den Trump gewählt haben, ist das eine Art, fast wie religiös, also in der Kirche, als einzige Möglichkeit, als quasi von Gott gegeben, oder ist die Möglichkeit. Und darum auch eben sehr wenig Kritik. Also, das Kultische, das haben wir ja auch schon besprochen. Und, ja, jetzt wird gezielt gegen progressive Bewegungen oder die Wissenschaft, die Säkulärbildung oder die religiöse Vielfalt eingesetzt. Also auch zum Beispiel die Muslim-Bans, also gegen Muslim, das ist, gehört auch dazu, oder? Und wie gesagt, die, ja, für Anführungszeichen, patriotische Erziehung, die wir bereits besprochen haben.
Du hast ursprünglich auch mal Geschichte studiert in Zürich. Mhm. Wo und wie will der Trump Geschichte von der Sklaverei umdeuten?
Also, Sklaverei ist ein zentrales Fundament der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft. Also, Millionen von Afroamerikanerinnen und Amerikanern sind ja brutal entrechtet worden, ausgebeutet und dann systematisch unterdrückt. Also, ob sie jetzt direkt von Afrika gebracht worden sind in den Jahren eigentlich bevor der Gründung von Amerika und dann nachher umgesiedelt vom Norden im Süden, wo im Norden dann Sklaverei verboten worden sind. Also, die Wirtschaft von Amerika ist wirklich auf dem Rücken von den Afroamerikanerinnen und Amerikaner gebaut worden. Und bis heute, oder, ist die Sozialungleichheit und der Rassismus im System von den USA vorhanden. Und die Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren und auch die Proteste um den Tod von George Floyd, Polizeigewalt in 2020 müssen vor dem Hintergrund gesehen werden. Und wie gesagt, Donald Trump versucht, die Geschichte umzudeuten, indem er den Rassismus relativiert, Sklaverei verharmlost und Kritik an dieser Vergangenheit vorstellt.
Ein Held von der Bürgerrechtsbewegung ist der mal da.
But 100 years later, the Negro still is not free. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Sie kennen die berühmte Rede, es ist der Martin Luther King gewesen, bei seinem Auftritt am 28. August 1963. Es ist der Höhepunkt gewesen vom sogenannten Marsch auf Washington von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern, begleitet natürlich auch von Sympathisanten.
I have a dream that one day down in Alabama with its vicious races, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
Am Schluss von dem Ausschnitt, den wir gehört haben, hat der Martin Luther King Alabama angesprochen. Tina, was sagt da der Martin Luther King?
Also generell sagt er sogar 100 Jahre später, also 100 Jahre nach der Befreiung eigentlich, nach dem Bürgerkrieg, sind Schwarze immer noch nicht frei und Segregation und Armut sind weit verbreitet. Und er hat den Traum, dass Freiheit, Gleichstellung, Gerechtigkeit oder der Charakter über Hautfarbe werden am Schluss kommen. Dort sagt er eigentlich Alabama, oder dort sind alle zum Beispiel Integrationen von Schulen oder von generell, also Themen, die eben mit Rassismus zu tun haben, haben eigentlich müssen über den Bund, also Gericht, geregelt werden. Und er sagt, er hofft, dass eben in Alabama die Segregation dann aufgehoben werde.
Ist das heute besser?
Ja und nein. Also ich denke, es gibt schon, also wir haben sicher Fortschritte gemacht, aber es hat schon nach wie vor, oder? Wenn man zum Beispiel schaut, wer geht zu Birmingham selber in die Schule, es ist eigentlich mehr durch die Wirtschaft, oder? Also dass eigentlich arme Leute am einen Ort leben und weg dieser Geschichte von der Sklaverei und dem Rassismus und Jim Crow, wo eben, wie gesagt, Schwarze lang unterdrückt hat und auch zum Beispiel, sie haben keine Hypothek können aufnehmen und so weiter, eigentlich lang arm geblieben sind. Das sieht man nach wie vor, eben wie zum Beispiel in den Schulen, die ja lokal finanziert sind, also in armen Gebieten, hat man mehr schwarze Kinder und in reichen Gebieten hat man mehr weiße Kinder. Das ist nach wie vor heute so.
Jetzt ist der Martin Luther King eine historische Figur und ein Held von der Bürgerrechtsbewegung nach wie vor. Wie geht die Regierung Trump mit dem Martin Luther King um?
Ja, ist noch spannend, dass es ist ein deutlicher Widerspruch mit der Rhetorik und wie sie wirklich damit umgeht oder die politischen Massnahmen, oder? Also öffentlich tut der Trump ihn würdigen und sein Engagement für die Einheit und Gleichheit betonen. Also auch, wir haben den Viertag, wo wir den Martin Luther King eigentlich, wo uns daran erinnert, was er gemacht hat. Und dort hat er gesagt, ja, wie toll der sei und so weiter und so fort und wie wichtig und so. Aber seine politischen Entscheidungen stehen ganz klar im Gegensatz zu den Werten, die der King eigentlich vertreten hat. Also zum Beispiel hat er ja auch, also der Trump hat ja Dokument im Zusammenhang mit dem King seiner Ermordung veröffentlicht. Und das ist schon klar ein Schritt zur Transparenz. Oder haben sie gesagt, oder? Es ist ein Schritt zur Transparenz, aber King seine Familie hat eigentlich Bedenken geäussert, dass die Akten alte Verleumdungen und auch Verschwörungstheorien, die es damals schon gegeben haben, wieder aufleben lassen. Das sieht man jetzt auch so ein bisschen. Und wie gesagt, eben die auch schon besprochenen Anordnungen und so weiter zeigen eigentlich, dass Trump nicht wirklich ernst ist mit der Anerkennung von der Bürgerrechtsbewegung und von Martin Luther King selber.
Wir haben jetzt verschiedene Aspekte von der amerikanischen Geschichte angesprochen, die da im Fokus geraten. Welche Geschichte oder welche Aspekte von der Geschichte sollen zu uns noch umgeschrieben werden?
Ja, also zum Beispiel, dass die EU gegründet worden ist, um die USA zu drangsalieren. Also gegen die USA, oder? Das eigentlich, ja, und das stimmt ja überhaupt nicht, weil die USA haben ja entscheidend bei der europäischen Einigung mitgewirkt und das auch befürwortet. Oder ein anderes Beispiel ist, dass eben der Trump, die Ukraine als Angreiferin bezeichnet hat im Krieg und eigentlich Russland als Opfer darstellt. Und das stimmt natürlich so nicht.
Lassen wir mal kurz in eine Äußerung rein vom Trump, die noch gemacht hat, anlässlich von seinen ersten 100 Tagen im Amt.
After a lifetime of unelected bureaucrats stealing your paychecks, attacking your values and trampling your freedoms, we are stopping their gravy train, ending their power trip and telling thousands of corrupt, incompetent and unnecessary deep state bureaucrats, you're fired. Get the hell out of here. You're fired.
Tina, was hören wir da?
Ja, er stellt auch Bürokrat oder generell, also die Regierung selber als Problem dar. Also die stellen von den Leuten und trampeln über ihre Rechte. Und ja, wie gesagt, das stimmt so nicht. Oder? Das ist noch interessant, oder? Weil ich glaube, die Idee, dass man den Staat als Business kann anstellen, das geht so nicht. Oder der Staat ja, ist ja genau da, dort, etwas zu bewirken, wo der freie Markt nicht funktioniert. Und da sagt er jetzt, ja, dass die Bürokraten, das sind jetzt genau die, die das Problem sind. Und ich würde auch sagen, das stimmt so nicht. Oder es ist einfach eine ganz enge Sicht und alles wird sehr politisiert und missbraucht, um die Trump-Ideologie eigentlich weiterzuführen.
Ja, und er sagt eben, dass es eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer so gewesen sei, also dass auch da im Prinzip historisch gesehen, dass der amerikanische Staat seine Bürgerinnen und Bürger ausplündert hat. So viel mal zu der Sicht von Trump auf die Welt, die wir ja kennen. Gibt es aber Widerstand gegen den Geschichtsrevisionismus, der da angestrebt wird und wo wir heute jetzt darüber geredet haben?
Ja, das gibt's, aber es ist im Moment noch nicht sehr gut organisiert. Also, wissenschaftliche Netzwerke zur Geschichtsdidaktik zum Beispiel oder die amerikanische Gesellschaft der Historiker hat sich geäussert. Auch jetzt die Met Gala, vielleicht habt ihr auch die Fotos gesehen von diesen Kostüm, die Leute angelegt haben. Oder?
Schöne Leute, schön und teuer angelegt.
Ja, sehr teuer und teilweise mit einem Klavier auf dem Rücken, weiss auch nicht. Aber das sind jetzt genau, oder? Das ist eigentlich das Thema. Jetzt sind es schwarze Moden und schwarze Themen, oder? Also es gibt auch Museen und Kulturzentren, die wirklich zurückstoßen, auch da in Alabama zum Beispiel. Equal Justice Initiative, das ist ein Museum zum Thema Sklaverei und auch Lynchmord, also die Mord an Schwarzen, die so weisse Mobs gemacht haben, eigentlich ohne Gerichtsbeschluss. Die machen nach wie vor weiter, die sind auch privat finanziert. Auch die Medien und Journalistinnen und Journalisten sind extrem wichtig, wie zum Beispiel Nicole Hannah-Jones. Das ist die vom 1619-Projekt, die eben die Geschichte vom Sklavenhandel aufgearbeitet hat und die eben, wie gesagt, Donald Trump ein Dorn im Auge ist. Und dann auch die juristischen Klagen gegen Bücherverbot und Eingriffe in Lehrpläne, die im Moment hängig sind. Das sind wirklich so verschiedene Schiene, aber es ist noch nicht so richtig voll ausgeprägt und halt sehr verschieden, gerade jetzt in den Schulen zum Beispiel, dass halt staatlich geregelt ist und nicht auf Bundesebene.
Du steckst da mitten drin als Wissenschaftlerin und Historikerin. Hat der Widerstand eine Chance gegen die Wucht von der Regierung Trump, die man täglich spürt?
Ich hoffe es. Also ich hoffe auch, meinen Teil da beizutragen. Und von dem her denke ich, ja, man muss einfach nach wie vor immer die anderen Sichtweisen darlegen, versuchen, denen, die eben, wie gesagt, normalerweise keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, wenn man eine Plattform hat. Und ja, es ist schon so, dass halt die Geschichte, oder, auch wenn sie in der Vergangenheit ist, hochpolitisch ist und dass eigentlich, wem Geschichte gehört oder wer sie schreibt, hat sehr viel mit Macht zu tun. Und darum ist der Widerstand extrem wichtig und nicht nur, also um die diverse Perspektiven darzulegen, wichtig, sondern wirklich auch eine demokratische Pflicht.
Tina, danke vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage vom Kai Stricker, wo auch etwas zu tun mit der amerikanischen Geschichte, wenn wir gerade schon dran sind. Der Kai Stricker fragt, ob die düstere Ära vom Joe McCarthy, also in den 50er Jahren, mit der heutigen Zeit vergleichbar sei. Vielleicht zuerst, Tina. Wer ist der Senator Joe McCarthy gewesen, nachdem eine ganze Ära benannt worden ist? Und was hat er gemacht?
Ja, also der Joe McCarthy war ein republikanischer Senator und der hat Angst vor dem Kommunismus damals in den 50er Jahren gebraucht, um politische Gegner zu diffamieren, Karriere zu zerstören und auch eine Atmosphäre von der Angst zu erzeugen. Also häufig hat so ein bisschen ein Verdacht ist genug gewesen, um Menschen aus dem öffentlichen Dienst, der Wissenschaft oder der Filmindustrie rauszustossen.
Der Kai Stricker schreibt dann weiter, dass sich die USA von McCarthy erholt hätte. Das stimmt. Und er möchte wissen, ob sich die USA auch von der aktuellen Ära von Donald Trump könnten erholen allenfalls. Inwiefern ist das überhaupt vergleichbar?
Also ich denke, es gibt schon Parallelen. Oder? Aber ich würde jetzt sagen, dass die gegenwärtige Situation in mehreren Punkten gravierender und systemisch bedrohlicher ist. Weil, oder? Auch wenn jetzt das düstere Zeiten gewesen sind, oder, mit dem McCarthy, sind eigentlich die demokratischen Institutionen grundsätzlich funktionsfähig gewesen. Also, der Senat hat am Schluss den McCarthy gerügt und das Land, wie gesagt, ist zu einem offenen Diskurs zurückgegangen. Heute ist die Lage ernster, oder, weil die Bewegung um den Donald Trump, also nicht nur er selber, sondern die ganze Bewegung, nicht nur einzelne Gegner angreift, sondern grundsätzlich auf die Umgestaltung vom demokratischen System abzielt und eben Institutionen wie Bildungsinstitutionen, Justiz, Medien, Verwaltung und so weiter systematisch geschwächt und politisiert werden. Und es ist schon alarmierend, oder? Auch die offene Bewunderung für autoritäre Führer und Infragestellung von Demokratie und Wahlergebnissen und so weiter. Und wenn wir schon bei der Geschichte sind, die umgeschrieben wird, oder? Der Sturm aufs Kapitol 2021 ist ja eigentlich eine Eskalationsstufe gewesen, wo Gewalt als legitimes politisches Mittel auftreten ist. Und die Geschichte ist jetzt auch wieder neu geschrieben worden. Gemäss Trump und seinen Anhängern war es eine friedliche Demonstration, die von der Polizei und linken Gruppen gewalttätig beendet worden ist. Also, zum Beispiel in konservativ regierten Bundesstaaten, wie jetzt zum Beispiel Alabama, werden Themen wie der 6. Januar oder Wahlleugnung, jetzt darf man nicht mehr davon reden und man darf sie nur in Anführungszeichen neutral unterrichten. Also, was eigentlich faktisch der Relativierung gleichkommt. Also, ich würde sagen, zurück zu der Frage, oder? Im Unterschied zu den 1950er Jahren geht es heute nicht nur um ideologische Findbinder, sondern wirklich um Machtverschiebungen, die die Verfassungsordnung selber bedroht. Und in meinen Augen ist das, sind die aktuellen Entwicklungen gefährlicher als die von den 1950er Jahren.
Tina, ich höre da im Hintergrund Polizeisirenen. Ich hoffe doch schon sehr, dass du jetzt aufgrund von dem Podcast nicht verhaftet wirst. Aber ich glaube, so schlimm ist es nicht, oder?
Ich hoffe es nicht, oder einmal noch nicht. Aber mein Mann hat Angst, wir kommen in die Schweiz im Sommer und mein Mann hat Angst, dass sie mich nicht mehr in die USA reinlassen. Also jetzt hoffen wir mal das Beste.
Gut, also so schlimm wie in Russland oder China ist es ja dann doch noch nicht, aber wir werden es sehen. Danke vielmals, Tina, für die Beantwortung von dieser Frage vom Kai Stricker. Falls Sie auch Fragen haben, schreiben Sie uns bitte. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Danke vielmals, Tina. Besten Dank und tschüss nach Birmingham, Alabama.
Danke vielmals und alles Gute euch.
Danke. Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger am Bund, der Berner Zeitung, der Batz und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhalte ich mich an dieser Stelle mit dem Martin Kilian. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, ist Tina Kempin-Reuter gsi. Für Produktion verantwortlich sind Mirja Gabatula und Laura Bachmann. Und mein Name ist Richard Münger. Bis zum nächsten Mal.